Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Henrike, schön, dass wir uns für diesen Austausch treffen, dass wir zueinander gefunden haben. Ja, ich habe mich eigentlich gefragt, warum bin ich nicht schon früher auf dich gekommen? Aber nun machen wir es heute. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke. Freut mich auch. Ja, komisch auch. Wie konntest du mich nicht früher finden? Aber manchmal passiert ja mal irgendwas und dann klappt es doch. Also von daher, schauen wir mal. Ich bin gespannt.
Wer bist du und ja, was motiviert dich? Was treibt dich an?
Gute Frage. Wer bin ich? Ich bin Henrike. Was treibt mich an? Also es ist immer was anderes. Je nachdem, wie jung oder alt man ist und wie das Leben so spielt, ändert sich das ja immer. Aber bezogen auf den Podcast und unser Thema und das, was ich so gerade mache, treibt mich im Grunde die Unfairness an, die es so gibt in der Welt. Und das hat sich aber entwickelt. Also von daher, ich könnte auch sagen, heute treibt mich an, dass ich seit kurzem morgens immer erstmal in den Hühnerstall gehe und gucke, ob da ein Ei liegt. Also je nach Lebensjahr, denke ich, sind das immer wieder neue Sachen. Und ich höre häufig von Leuten, die mir sagen, wo nimmst du die ganze Energie her? Da kommen wir vielleicht ja noch im Gespräch zu. Man macht viel. Wie kommt das? Wie kannst du immer so motiviert und so weiter sein? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin so.
Stell mir vor, also mit all dieser Energie, wenn du noch 2 Stunden mehr am Tag hättest, was würdest du denn mit dieser gewonnenen Zeit machen?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ich sage ja immer, Zeit läuft, Zeit ist da, Zeit ist mir, ich halte nichts vom Begriff von Work-Life-Balance zum Beispiel, weil ich immer denke, so, das ist so, das trennt so Dinge in Zeiten und das geht ja eigentlich nicht. Ich habe Lebenszeit, Lebenszeit ist da, die ist jetzt, ob die nun gemessen wird in 24-Stunden-Tagen oder 26-Stunden-Tagen, ist ja im Grunde egal. Ne? Also das spielt ja keine Rolle, es macht keinen Unterschied. Das heißt also, ich hätte ja nicht mehr Zeit dadurch. Ich sterbe nach, sagen wir mal, 100 Jahren. Ne? Und ob das dann weniger oder mehr Tage waren, die kürzer oder länger waren, ist doch im Grunde genommen egal. Ich denke, das Wichtige ist zu wissen, dass man die Zeit, die man eben hat, mit Dingen verbringt, die man gerne tut, die einem Spaß machen, die mir vielleicht genau dann diese Energie geben, die man hat oder nicht hat. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mir Zeit fehlt. Auch wenn ich manchmal denke, oh, ich hätte ja noch machen können ABC und dann hätten mir vielleicht die 2 Stunden genau das gegeben, zu sagen, ich lese noch jenes Buch oder ich sitze einfach noch 1 Stunde in der Sonne oder was auch immer. Aber ich glaube, wichtiger ist zu wissen, dass man seine Zeit mit Sachen verbringt, die einem Spaß machen und nicht darüber nachdenkt, dass man Zeit verloren hat oder einem Zeit fehlt. Ja, so würde ich das beantworten.
Das ist mal eine ungewöhnliche Antwort. Ja, danke für die Denkanregung. Und wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Ja, das ist jetzt die Frage, wie man das definiert. Aber gestern just habe ich morgens gesagt noch zu meinem Mann, hey, heute möchte ich mal andere Wege gehen. Heute machen wir mal das wie immer. Wir haben einen Spaziergang gemacht im Wald, aber wir sind einen neuen Weg gegangen. Das heißt, also ich habe bewusst vorher geguckt und gesagt, da war ich jetzt noch nicht. Ne? So die anderen X-Wege kenne ich jetzt nicht auswendig, aber so eine. Aber ich habe dann noch so spontan gesagt, neues Jahr, neuer Weg. Und dann sind wir an den anderen Weg gegangen. Also von daher, gestern war gerade der neue Weg.
Wie sieht denn bei dir so ein normaler Arbeitstag aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Das gibt es nicht. Es gibt bei mir keine feste Regel. Also es gibt kein 9-to-5 oder es gibt keinen jeden Tag um x Uhr mache ich das. Es gibt eine Besonderheit, die habe ich schon lange. Ich stelle mir keinen Wecker. Das heißt also, mein Tag beginnt, wenn ich aufwache. Und das kann sein um 6, um 7, um 8, um 9. Gestern waren wir lange spazieren. Heute habe ich lange geschlafen. Irgendwie habe ich das dann wohl gebraucht. Das heißt also, schon allein das zeigt, es gibt nicht so diesen klassischen Ablauf. Also der klassische Ablauf ist, es gibt keinen Wecker. Henrike wacht irgendwann auf und dann geht es los. Und dann habe ich aber nicht so klare Regeln. Also ich frühstücke nicht immer zur gleichen Zeit oder ich frühstücke manchmal auch gar nicht. Also es gibt bei mir keine so richtig klaren Abläufe, was manche Menschen etwas stören kann manchmal, weil sie dann Hunger kriegen oder so. Und ich habe es vergessen. Am nächsten Tag kriege ich auch früh Hunger. Also von daher ist mein Tag immer ein bisschen anders. Ich versuche zwar manchmal so reine Slots zu haben. Jetzt seit neuestem habe ich Hühner. Das heißt also, dann ist ein Ablauf zum Beispiel, ich gehe dann erstmal hin und gucke, dass ich den Hühnerstall aufmache, die dann losrennen. Und dann habe ich irgendwann den ersten Termin am Schreibtisch und weiß, okay, jetzt habe ich einen Anruf, so wie heute mit dir dann die Aufzeichnung. Davor hatte ich noch einen anderen Termin mit einem Unternehmen. Also die sind dann immer irgendwo am Tag und ich versuche mir bestimmte Tageszeiten aber freizuhalten. Ich bin aber immer, eigentlich fast immer auch sehr gut spontan verfügbar. Das heißt also, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich mache sehr, sehr viel. Manchmal könnte man meinen, das passt in die Zeit, die man zur Verfügung hat, nicht rein. Auf der anderen Seite habe ich auch ständig freie Zeitfenster. Und das muss irgendwas mit der Organisation zu tun haben, die ich habe. Oder auch nicht. Also mit meiner Spontanorganisation. Ich bin sozusagen viel verfügbar. Punkt. Keine Ahnung. Was mache ich dann an so einem Tag zum Beispiel? Was kann da alles so sein? Also ich habe dann Gespräche wie heute diese Aufzeichnung mit dir. Ich habe Gespräche mit Unternehmen über, wie die eben fair bezahlen könnten. Was weiß ich, was mit der Zertifizierung und so zu tun hat. Ich habe Gespräche mit Partnerunternehmen oder solche Meetings auch jetzt vor kurzem gerade wieder mit der Hochschule in München, also auch durch andere Aufgaben, die ich noch habe. Noch Gespräche. Ich rede also relativ viel mit Leuten, habe aber dann auch manchmal stundenlang einfach nur dieses sitzt am Schreibtisch und arbeitest irgendwelche E-Mails ab oder beschäftige mich neuerdings mit dem Co-Piloten und ChatGPT-Abarten, um zu gucken, wie kann ich vielleicht manches, was mir keine Freude macht, wen anders machen lassen, wen oder was oder wie auch immer man das Tool nennen möchte, machen lassen. Und ja, das ist so mein Tag. Irgendwann höre ich auf mit der Arbeit oder beziehungsweise mache was anderes, weil so wie ich das eben mit der Zeit beschrieben habe, es ist ja irgendwie alles Lebenszeit. Also das, was ich arbeite, mache ich gerne. Das, was ich mache, wenn ich nicht arbeite, mache ich auch gerne. Und das vermischt sich durch den Tag und ist aus meiner Sicht auch irgendwie eins. Da ich immer schon selbstständig bin und immer schon nicht angestellt irgendwo, ist es dann natürlich, hängt das auch damit zusammen, logischerweise. Ne?
Hey, also wenn ich das so höre, das hört sich nach einem großen Luxus an, nicht den Wecker stellen zu müssen. Und gleichzeitig, ich glaube, ich mache das auch schon seit Jahren einfach, dass ich von alleine aufwache und dieses Weckergeräusch auch gar nicht mag und denke, das ist nicht intuitiv. Sozusagen, wenn mich ein Wecker aus dem Schlaf reißt, dann kann ich über den Tag nicht das Beste leisten, weil ich nicht das geschlafen habe, was ich schlafen wollte. Aber gut, ja. Vielleicht.
Ja, Es ist vielleicht Luxus, vielleicht ist es auch einfach nur eine Entscheidung, weil es ist ja eine Frage der Planung. Also wenn ich jetzt jeden Abend um 3 Uhr früh ins Bett gehen würde, würde das wahrscheinlich auch nicht klappen, dass ich plus minus 8 Uhr aufwache. Also es ist ja meine Entscheidung und dann ist am Ende eine halbe Stunde rauf oder runter doch gar nicht mehr so wichtig und dann kann ich doch auch auf den Wecker verzichten. Ne? Also außer ich buche einen blöden frühen Flug, brauche ich den doch nicht. Ne? Plus, ich habe gemerkt, und das kannst du wahrscheinlich dann auch von dir behaupten, könnte ich mir vorstellen, hast du bestimmt dann auch, fände ich spannend, wenn man sich eben keinen Wecker stellt und dann doch mal einen Termin hat, wo man den Wecker braucht, braucht man ihn nicht. Ich wache dann immer vorher auf.
Ja, ich auch. Ja, nee, kann ich bestätigen. Das ist ganz lustig. Ja. Ja, außer bei frühen Flügen.
Ja, genau. Dinge, die man nicht braucht, ja.
Genau. Und so, nun warst du immer selbstständig. Das hört sich nach einem sehr selbstbestimmten Arbeitsleben an. Gibt es denn trotzdem was, was dir irgendwie an deiner Arbeit nicht so gefällt? Oder und was gefällt dir auf der anderen Seite?
Ich glaube, dass das Selbstständigsein auch damit zu tun hat, dass man oder ich dann nicht in dieser Abhängigkeit mit anderen dann unbedingt immer klarkomme oder klarkommen wollte. Also ich habe ja mal, als ich jung war, schon durchaus angestellt gearbeitet, aber nicht besonders lange. Und später, als ich studiert habe, auch nochmal angestellt, Teilzeit, 2,5 Jahre. Aber immer mit diesem Gedanken, ja, muss das wieder aufhören. Also da war ein klares Ziel abgesteckt, spätestens nach 3 Jahren ist damit Schluss. Ne? Und dieses freie Entscheiden zu können, wann ich dann eben was mache und was ich vor allen Dingen dann auch mache, wobei das ja nicht immer ganz stimmt. Also selbstständig heißt ja nicht, dass man nur das macht, was man mag. Man muss ja dann automatisch irgendwie Dinge tun, die dazugehören, bürokratische Dinge, steuerliche Sachen und so weiter, Rechnungen schreiben, was weiß ich. An die hat man vielleicht gar nicht so gedacht, als man dachte, man macht Dinge, die einem Spaß machen in eigener Zeit. Das heißt also, da hängt ja mehr noch da dran, was auch mir dann vielleicht oder nicht vielleicht sogar ziemlich sicher weniger Spaß macht, wo ich so denke, das ist nicht so mein Favorit, das ganze Organisatorische da drumherum, das Bürokratische. Aber das fällt mir dann trotzdem nicht so schwer, dass ich sage, deswegen hätte ich dann lieber eine 9-to-5 klare Struktur. Ne? So, und dann mache ich da nur noch das, was ich gerne mache. Was aber ja eben in der Regel sowieso auch nicht stimmt. Da bin ich ja auch abhängig. Ne? Das heißt also, das Schönste, würde ich sagen, ist wirklich die Flexibilität einerseits. Und das ist aber nicht für alle Selbstständigen zwingend gegeben, dass das dann eben auch funktioniert. Also man muss dann eben auch damit leben, dass mal kommt Geld, mal kommt kein Geld und so weiter. Und damit muss man dann klarkommen. Damit komme ich klar, bin ich immer mit klargekommen irgendwo. Also viel oder wenig, das hat trotzdem immer irgendwie funktioniert. Von daher, wenn das reicht. Aber das gibt es eben auch. Ne? Ich möchte das aber nicht missen. Also ich sehe das jetzt manchmal auch ja mit Unternehmen, mit Tausenden von und Hunderttausenden von Angestellten und gucke mir das so an und denke so, boah, ich glaube, ich würde eingehen. Ich kann, obwohl ich Menschen sehe, die da drin leben und das total genießen und ganz tolle Sachen machen und in Unternehmen ja auch an unterschiedliche Stellen wandern. Und dann denke ich immer wieder, boah, das ist ja auch cool. Man kann ja tatsächlich innerhalb eines Unternehmens an so vielen unterschiedlichen Positionen landen und Dinge tun und wechseln. Darüber habe ich einfach vor 20, 30 Jahren nicht nachgedacht. Also so einer Karriere, ne? Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Und ja, also von daher, mir gefällt das, was ich mache, wie ich es mache. Ich möchte es nicht ändern. Ich denke, es ist ein bisschen für jeden was dabei oder für jede was dabei, ne?
Ja, also ich nutze die Gelegenheit für einen Werbeblock für den öffentlichen Dienst. Da kann man auch lauter verschiedene Sachen machen und wechseln und hat interessante Möglichkeiten. Das mal nur so. Ja. Nebenbei.
Das können sich manche nicht vorstellen. Ich glaube, das ist so eine Sache wie, das ist mir schon öfters begegnet im Rahmen von Kampagnen, worüber wir bestimmt auch noch sprechen, dann, was kann man tun, damit Menschen, Mädchen vorrangig, sind die Gedanken in dem Moment, aber es trifft ja für Jungs genauso zu, dass Kinder einfach diese Berufsbilder oder Karrierepfaden und Möglichkeiten kennenlernen, um entscheiden zu können. Also wenn ich die nicht kannte, dann komme ich auch gar nicht auf die Idee. Na, also dein Werbeblock, der müsste ja im Kindergarten jetzt landen, damit das irgendwie eine Wirkung hat, ne? Und wie schafft man das, dass die kleinen Wesen sozusagen auch eine Idee darüber bekommen? Also gab es ja schon öfters mal so Aktionen, gibt es ja immer mal wieder dann eine Aktion, dann gehen die Astronautinnen und Ärztinnen und in die Kindergärten und zeigen mal, was da geht, außer die klassischen Pflegerinnen, Friseurinnen, was weiß ich nicht alles, was dann so typischerweise ja kommt, ne? Also wie lernt man kennen, was geht? Und sowas wie öffentlicher Dienst ist allein schon vom Wort her ja, was soll man sich denn darunter vorstellen?
So, ne? Gut, driften wir ein bisschen ab. Deshalb würde ich wieder, dann komme ich wieder zurück. Und zwar würde ich gerne zu der Gründung des Fair Pay Innovation Lab im Jahr 2017 kommen. Erstmal, also was macht ihr? Und was war so der Triggering Point, wo du gesagt hast, also so geht's jetzt hier nicht mehr weiter und ich glaube, wir brauchen das Fair Pay Innovation Lab?
Jetzt hole ich ein bisschen aus, aber ich versuche das kurz und spannend zu fassen. Ich habe immer viele verschiedene Sachen gemacht und ich habe im Jahr 2000 einen Frauen-Investment-Club gegründet. Den hatte ich 10 Jahre lang, habe ich den geleitet als Geschäftsführerin. Nur Frauen haben Geld in Aktien angelegt. Also man hat so ein bisschen gelernt, das war spannend, auch von der Zeitphase her und so. Und irgendwann wollte niemand das weitermachen. Und ich habe gesagt, Leute, ich kann hier nicht immer die Geschäftsführerin sein. Ich löse auf, wenn keine andere übernimmt. Keiner hat übernommen, ich habe aufgelöst. Also das war schon in sich besonders. Und ich habe dann aber kurz in diesem Zeitfenster auch nochmal mich engagiert und bin einem Verein beigetreten. Einem anderen, eben nicht dem selbstgegründeten nur, sondern noch einem. Und das war der Business and Professional Women, also ein Verband berufstätiger Frauen. Und da habe ich dann eben Frauen aus allen möglichen Berufsgruppen und so weiter kennengelernt. Und ich hatte ja immer so, habe schon immer die Art gehabt, wenn ich was sehe, was mir nicht gefällt oder wo ich so denke, man könnte es auch anders machen, dann sage ich das. Und dann war ich sehr, sehr schnell Präsidentin von diesem Verband in Deutschland. Also ich war dann erst im Berliner Club, dann war ich im Bundesvorstand 2008 und 2010 Präsidentin für Deutschland. Und beim FPI bin ich dann gleich, aber man versteht es besser mit der Geschichte davor. Der Verband hat zu dem Zeitpunkt den Equal Pay Day aus USA, meine Vorgängerin hat den quasi importiert, könnte man sagen. Und ich habe mir den dann auf die Fahnen geschrieben und gesagt, wir machen jetzt nur das. Man kann ganz viel machen für berufstätige Frauen, aber ich habe das so als genommen und gesagt, der muss jetzt groß werden, also dass man sich mal auf eine Sache fokussiert. Und das habe ich ja dann quasi fast 6 Jahre gemacht. Und dann war 2016, habe ich war meine Amtszeit dann doch mal endlich zu Ende, war auch gut so. Und gut, dass man Amtszeiten begrenzen kann, sollte man immer wieder mal drüber nachdenken, in unterschiedlichen Situationen und politischen Bereichen durchaus auch sinnvoll. Und dann habe ich also, war das zu Ende und dann habe ich überlegt, okay, jetzt habe ich so lange mich plötzlich mit diesem Thema Frauen, Gender, die ganzen Thematik drumherum, Geld, Entgeltgleichheit, Gender Pay Gap beschäftigt und das geht einfach nicht weg und die ganze Zeit Bewusstseinserweiterungskampagne betrieben, so habe ich das gerne genannt. Und da habe ich überlegt, okay, bleibt das jetzt so? Mache ich jetzt wieder weiter beruflich mehr, wieder intensiver Beruf, Geld verdienen, Interimsmanagement und so? Oder bleibe ich diesem Thema verhaftet? Und das war so quasi die Entscheidung dann für die Gründung vom FPI, weil ich dann gesagt habe oder auch für mich so gedacht habe, mich nervt dieser Pay Gap wirklich. Also der nervt mich unsäglich. Vor allen Dingen, weil ich weiß und davon überzeugt bin, dass der weg kann. Schnell. Das ist nicht so schwer. Tut er aber nicht. Rührt sich nicht vom Fleck. 100 Jahre lang. Ne? Und bewegt sich im Schneckentempo so langsam und sicher vor. Da habe ich gesagt, okay, jetzt gründe ich das FPI. Und das ist dann eben 2017 gewesen. Mit einem Fokus auf Unternehmen. Ganz bewusst auch. Gesagt, das geht jetzt nichts mehr. Bewusstseinserweiterungskampagne können die Vereine weitermachen. Ist auch richtig, aber ich nicht mehr. Ich möchte mich auf Unternehmen fokussieren und dafür sorgen, dass die ihre Lohnlücken schließen. Weil das aus meiner Sicht der schnellste Weg ist, also der schnellste Hebel. Daneben haben wir noch Politik und Gesetze und dann haben wir noch gesellschaftliche Veränderungen. Beides dauert lange und ist so, ein Unternehmen kann das für sich ganz schnell lösen. Und damit in meiner Lebenszeit diese Pay Gaps geschlossen werden, habe ich das FPI gegründet, eben mit dem Fokus darauf. Ne?
Und was macht ihr genau?
Wir haben die ersten 3 Jahre sehr, sehr viel recherchiert und geguckt, was macht die Welt, was machen Gesetze, was passiert überhaupt überall und uns etabliert als quasi die Stelle, wo du klopfst, wenn du was zu fairer Bezahlung wissen möchtest. Haben dann mit der Pandemie, wie bei allen, gab es auch bei uns mit der Pandemie irgendwie Haut und Rüben und Veränderungen. Und in der Zeit haben wir dann gesagt, okay, Unternehmen haben uns immer wieder darauf angesprochen und gesagt, wir machen eine Zertifizierung. Und dann haben wir eine einzigartige Sache entwickelt, eine europäische Gewährleistungsmarke, funktioniert weltweit, ist aber auf Europaebene quasi angemeldet als Gewährleistungsmarke. Was heißt, wir garantieren faire Bezahlung den Unternehmen, die das wirklich durchziehen und auch schaffen. Das ist einzigartig in der Form dieser Gewährleistungsmarke eben. Und in 2021 hatten wir die ersten Pilotunternehmen, die wir zertifiziert haben mit der Allianz und dem isländischen Energieunternehmen Reykjavik Energy. Also isländische und deutsche Unternehmen waren die Pilotunternehmen. Und seitdem haben wir dann auch gedreht und im Grunde genommen heute kann ich sagen, das FPI zertifiziert Unternehmen, die fair bezahlen. Punkt. Also das Wissen dazu und so weiter. Aber das ist so quasi unsere Kernaufgabe. Und das halt weltweit und so schnell wie möglich, damit wir dem Ziel endlich mal auch ein bisschen näher kommen.
Also ihr habt so eine Art Patent entwickelt, so eine Rechenmöglichkeit, einmal so durch die ganzen Zahlen zu forsten, zu schauen, wo gibt es Ungerechtigkeiten und wie kann das Unternehmen sich dahin bewegen, um diese Ungerechtigkeit aufzulösen, wenn ich das jetzt als Laie richtig verstehe.
Ja, verstehe. So könnte man sagen, es gibt Standardmethoden, wie man Gender Pay Gaps berechnet. Und verschiedene, aber eine hauptsächliche mit der Regressionsanalyse, die wir uns dann nicht zu eigen gemacht haben, sondern die quasi die Basis bildet für die Zertifizierung, dass man da eben die Analyse richtig macht, die richtigen Methoden verwendet. Und dann prüfen wir, ob die Variablen, die verwendet werden, korrekt sind. Also stell dir vor, du hast vielleicht eine ganz kurze Erklärung, was ist denn überhaupt der Gender Pay Gap? Man spricht in Deutschland immer vom Unbereinigten und Bereinigten. Ich mag diese Wörter gar nicht, weil der wird nicht sauber dadurch, dass ich da irgendwas tue, sondern es gibt quasi eine Lohnlücke. Durchschnittlich in Deutschland liegt sie, glaube ich, aktuell so bei 18%. Und dann gibt es die angepasste Lohnlücke, wo es dann immer um den Equal Pay Day herum im Radio und überall heißt, man hat berechnet, Destatis, X, Institut X und Y, die Lohnlücke ist ja nur bei 2, bei 5, bei 7%. Das ist die angepasste. Also es gibt die unangepasste und die angepasste. Um auf diese angepasste zu kommen, brauche ich aber erstmal die unangepasste. Und was ich dann tue, ist, ich nehme dann Dinge, die ich kenne, bezogen auf ein Unternehmen zum Beispiel, die Position, die ich im Unternehmen habe, die Erfahrung, die ich habe, plus noch irgendwie vielleicht die die Gruppe, die Teameinheit oder die Division, was auch immer es da so für verschiedene Systeme in Unternehmen gibt. Deswegen sage ich das auch so ein bisschen schwammig, weil das wirklich nicht immer identisch ist, sondern eben es hängt an der Gehaltsstruktur. Diese Elemente werden dann genommen, um den Pay Gap anzupassen. Das heißt, man sagt, oh, guck mal, die Position hat einen Effekt von x Prozent, also das ist dann Mathematik quasi, hat x Prozent und dadurch geht dieser Pay Gap runter und dann bleiben am Ende vielleicht 5 übrig, die ich nicht erklären kann. Das heißt, ich habe erklärende Faktoren für die Gehaltslücke und die sind dann auch hoffentlich alle in Ordnung. Das prüfen wir dann. Also ich brauche ja faire Faktoren. Ich kann jetzt da zum Beispiel nicht sagen, naja, dann nehme ich noch mit rein die blauen und die grünen Augen, ne? Weil die grünen kriegen ja immer ein bisschen mehr als die blauen. Dann sagen wir, das mit der Augenfarbe und der Fairness, also nee. Also das könnte uns jetzt niemand erklären, warum das fair ist, fliegt wieder raus. Ne? Aber ich habe dann halt einen Rest am Ende, diesen unerklärbaren Rest von x Prozent, wo das Unternehmen dir nicht mehr sagen kann, warum dieser Unterschied existiert. Und diese Lohnlücke, dieser Rest, der lässt sich halt über Nacht entfernen. Dafür brauche ich, vereinfacht gesagt, nur die Gehälter anpassen. Und dann bin ich da bei 0%. Und natürlich habe ich dann immer noch den Unangepassten von vielleicht 8 oder 12, je nachdem. Und an dem kann ich mich dann noch abarbeiten. Und dann sagen dann manche, ja, Äpfel-Birnen-Vergleich, das sind ja sowieso und so. Nee, aber Moment mal, wo kommt denn das her? Ne? Also wenn ich jetzt nur Frauen in den untersten Hierarchiestufen habe und nur Männer in den obersten Hierarchiestufen habe, also bei den großen Gehältern Männer, bei den kleinen Gehältern Frauen, dann habe ich natürlich einen Durchschnitt und da habe ich diese Lücke. Und dann können die Leute sagen, ja, da vergleiche ich ja Äpfel mit Birnen, nämlich niedrige und höhere Position. Ja, das ist richtig. Aber finden wir das, und jetzt kommt der Part, ne, weg vom Unternehmen hin zur Gesellschaft, finden wir das denn als Gesellschaft fair, dass Frauen anscheinend immer nur hier und nicht da arbeiten und so? Und kann man da vielleicht was dran tun? Und möchten Unternehmen vielleicht daran arbeiten, die Verteilung von Männern und Frauen über alle Hierarchieebenen mal ein bisschen auszugleichen und so, ne? Und dann sind wir in so einem Bereich der Maßnahmen zu gucken und basierend auf den Ergebnissen für ein Unternehmen zu empfehlen, sagen wir mal, welche Maßnahmen das Unternehmen braucht, um wirklich besser zu werden. Und dann eben nicht nur die Lücke schließen, sondern Fairness insgesamt noch da drauf setzen, was die Verteilung und so weiter angeht. Und damit kann das Unternehmen einzeln sehr viel bewirken. Wenn alle Unternehmen fair bezahlen würden, wenn das FPI jetzt, wir träumen mal, alle Unternehmen zertifiziert hat und die den höchsten Fair Pay Leader Status erreicht haben, dann haben wir bezogen auf jedes einzelne Unternehmen Fairness erreicht und keine Lohnlücke mehr. Bezogen auf Deutschland insgesamt oder die Welt insgesamt hätten wir immer noch Lohnlücken. Und zwar genau diese, der unterschiedlichen Verteilungen und so weiter. Das heißt also, der Teil Politik und Gesellschaft, den decken wir nicht ab. Aber das war eine sehr bewusste Entscheidung, weil wir decken damit so viel ab, dass das kommt dann auch noch zustande. Aber ich kann mich ja auch nicht um alles kümmern, Punkt.
Ist das denn so, dass jetzt vielleicht Frauen oder ja auch Männer, die nach dem Unternehmen mit Werten schauen, dann auch schauen, ob das Unternehmen zertifiziert ist? Oder ich denke jetzt, ich spinne einfach mal weiter, wenn es irgendwie Ausschreibungen gibt, öffentliche Ausschreibungen oder so weiter, dass sie sagen, ja, es können sich nur Unternehmen bewerben, die irgendwie zertifiziert sind. Ist das schon in die Richtung gegangen?
Das gibt es schon in Ländern und zum Teil so, also auf anderen Ebenen, wo man dann sagt, die müssen bestimmte Dinge gemacht haben damit. Oder in Island, wo man den Equal Pay Standard schon länger hat, wo man dann sagt, die gerade bei öffentlichen Ausschreibungen müssen die Unternehmen mindestens mal diesen Standard auch durchgezogen und vorweisen und so weiter. Also sowas gibt es schon in anderen Bereichen. Wir haben jetzt 105 Unternehmen zertifiziert. Das heißt, wir sind noch nicht an der Stelle, wo ich sagen würde, dass ich das erkennen kann. Aber ich habe durchaus schon Gespräche gehabt mit welchen und ich könnte mir vorstellen, dass das schon in so eine Richtung geht. Aber von den zertifizierten Unternehmen hat jetzt leider noch keins gesagt, dass es nur noch Lieferanten nimmt, die auch zertifiziert sind. Das wäre natürlich der Hammer. Aber ich denke, das ist so ein Prozess, wo man sagen kann, man kann ja auch mal mit darauf achten. Also Beschäftigte gucken schon, also das empfehlen wir auch immer, das haben wir auch schon vor einer ganzen Weile immer in Workshops und Ähnlichem oder wenn ich irgendwo rede, je nachdem, was das für Gruppen sind, bei denen ich rede, wenn es jetzt mehr so eine Gruppe von Frauen ist aus einem Unternehmen oder von Verbänden oder so, dann sprichst du eben auch mehr darüber, dass du sagst, okay, wenn du dir einen neuen Job suchst, was machst du denn? Gehst du denn dann auch mal auf die Webseite von dem Unternehmen? Guckst du da vielleicht mal? Recherchier doch mal, worüber reden die? Zeigen die sowas? Haben die ein Zertifikat oder reden die überhaupt über Pay Gaps und Gleichstellung, Diversity? Kommt das auf der Webseite überhaupt vor? Und wenn ja, was findest du und sprich dich das an und hast du das Gefühl, da ist was? Oder guckst du beim Unternehmen und siehst nichts davon und dann überleg dir vielleicht, ob es wirklich das passende Unternehmen ist, ne? Also das ist so, wo man sagen kann, da gucken die Leute schon, aber ich wüsste jetzt von keiner Statistik oder Studie, die das schon mal genauer untersucht hat. Weiß nicht.
Eine interessante Überlegung. Und wer denkst du, ist denn jetzt der Treiber? Also, wer sind denn die Partner? Wer treibt dieses Thema gerade voran? Ist das die Politik? Sind das die Unternehmen selber? Sind das die Beschäftigten? Also, wo kommt sozusagen der Hauptanreiz her, das voranzutreiben?
Also ich habe ja auch da meine, also ich sehe das ja auch aus meiner Blase. Und wenn ich jetzt mit Unternehmen zum Beispiel spreche, sind das fast immer Unternehmen, die was tun möchten, sonst würden die ja gar nicht bei uns landen. Und deswegen sehe ich ja gar nicht, wie das jetzt wieder bei den anderen tickt. Was ich aber in dieser Blase zumindest erkenne, ist, dass der Treiber tatsächlich sehr die Direktive ist, die von der EU kommt. Das ist aktuell ein großer Treiber. Das freut mich, weil das ist ja nicht unbedingt bei jeder EU-Direktive gesagt, dass die Unternehmen da gleich anfangen, was zu tun, bevor das Ding so richtig in der Welt ist, ne? Also, die ist ja noch nicht in nationales Recht umgewandelt überall. Das ist die EU-Transparenzdirektive für Entgeltgleichheit und so weiter. Also, da gibt es eine. Ich habe jetzt den genauen Begriff nicht vor Augen, aber die tritt in Kraft bis 26 müssen die Länder da eben entsprechend das auch in nationales Recht umgesetzt haben. Und das ist ja im Grunde genommen aktuell nur so eine Art, naja, das droht zu kommen, so sagen wir es mal so, ne? Und nicht jede EU-Direktive, die es bisher so gab, ist, glaube ich, umgesetzt worden, beziehungsweise umgesetzt im Sinne von, sie ist zwar im nationalen Recht und so, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Leute das tun. Na, also ich denk da nur an sowas ganz, ganz Banales, wie man telefoniert mit dem Handy am Ohr in der Hand. Also das ist doch,
Auto meinst du
ich
jetzt?
glaube nicht, dass man das darf. Aber gut. Heißt ja
Auto
so,
meinst du jetzt?
ja genau, im Auto, ne? Und wenn du jetzt überlegst, jetzt kommt diese Direktive, aber es gibt tatsächlich, und das ist eben positiv bei diesem Thema, ganz viel Bewegung in den Unternehmen, die da merken, ich muss was tun. Da droht was, wo ich jetzt plötzlich irgendwann dann Regularien erfüllen muss. Also fange ich jetzt schon mal an. Also da ist Politik durchaus ein Treiber. Bei der Anzahl der Unternehmen, die ich so sehe und bei der Anzahl, die es gibt an Unternehmen, glaube ich, reicht das noch nicht. Aber es ist ein Treiber. Aus der Gesellschaft kommt immer der Druck von Beschäftigten, die eben nachfragen, wenn sie es denn tun, ne? Wo du sagst, okay, ich gehe dann halt zum Unternehmen und frag mal nach und schau mal, was die machen. Und der Druck ist da oder auch von den Beschäftigten innerhalb eines Unternehmens, die unzufrieden sind und das äußern, weil sie denken, da ist was im Busch und es gibt Lohnlücken. Es gibt immer mehr in Deutschland mehrfach, wie heißt es hier, Frauen, die klagen, die vor Gericht ziehen. Ganz wenige nur, viel zu wenige, aber es gibt ein paar. Das heißt, ich habe auch immer wieder etwas in den Medien. Das heißt also, wenn ich jetzt an den Equal Pay Day zurückdenke, in der Zeit, wo ich da treibende Kraft mit war, da war das am Anfang einmal im Jahr. Und dann haben wir es geschafft, bis jetzt ja, dass das mittlerweile ein Gesprächsthema durchs gesamte Jahr ist und immer wieder kommt und eben nicht nur ein Tag darüber gesprochen wird, sondern ständig, weil eine Frau klagt und dann ist das in der Presse nicht im März, sondern im Juli oder im September und plötzlich habe ich das Thema das ganze Jahr. Und deswegen würde ich sagen, also Treiber ist, alles treibt. Ich würde es nicht an eine Gruppe hängen können. Und wie gesagt, das ist immer, aus welcher Blase man drauf guckt, habe ich das Gefühl, dass die Unternehmen ganz aktiv sind, aber es ist ja nur ein Bruchteil an Unternehmen, die ich sehe. Ne?
Sehr, sehr spannend. Also in den Shownotes mache ich auch nochmal diesen Link zur Direktive dahin, damit das alle
Ja.
nachlesen können. Jetzt würde ich gern über dein Buch sprechen, was ich auch
Dankeschön.
sehr empfehlen kann, was ich ausgiebig studiert habe, und zwar das Über Geld spricht man, der schnelle Weg zur Gleichstellung. Nun habe ich das gestern oder ja, die Tage studiert, also auch gestern, und es wurde ja im Jahr 2020 rausgebracht, ne? Und wie betrachtest du das heute? Also es ist ja auch natürlich so ein gewisser Optimismus drin, ne? So eine Art Steigerung. Das wird immer wichtiger und hier und dort, ne? Also passt ja auch zu dem, was du machst. Aber wenn du jetzt 5 Jahre später drauf guckst, wie schaust du auf das Thema? Hast du den gleichen Optimismus wie damals?
Das Buch ist ja genau ins Pandemieloch gefallen. Also es kam ja raus quasi und dann Pandemie und dann ist das da so voll reingeplumpst. Und Nach, glaube ich, 2 oder 3 Jahren, 3 Jahren, haben wir nochmal auch geguckt und habe ich auch überlegt, ja, was hat sich denn geändert? Und die Zeit hat da ja echt gestockt. Die ist ja wirklich ein bisschen stehen geblieben. Jede von uns hat eine andere Erinnerung an die Zeit, aber diese 2, 3 ersten Jahre nach Bucheröffnung sozusagen, wurde ja sehr viel auch darüber gesprochen. Und das habe ich auch so im Kopf. Diese ganzen Rückschritte, ne? Jetzt, also zum Thema Frauen und Gleichstellung geht wieder alles rückwärts sozusagen, pandemiebedingt. Und ich denke, da ist, wenn man das so heute sich jetzt nach 5 Jahren anguckt, auch durchaus einiges dran, dass es da manches wieder zurückgegangen ist. Aber es sind ja auch ganz viele Sachen wieder neu dazugekommen, die wir vorher zwar vielleicht teilweise schon hatten, wie Homeoffice und wir machen jetzt mal Podcast über die Ferne, müssen nicht im gleichen Raum sitzen. Also Dinge, die man auch vorher schon konnte, die aber irgendwie nicht so aktiv genutzt wurden. So. Und da ich aber grundsätzlich eher positiv bin und eher optimistisch bin, tendiere ich dazu, das Negative wegzuschieben und zu sagen, ja gut, das mag zwar sein, da sind Dinge auch nicht mehr so gut, aber über die will ich jetzt gar nicht weiter reden, darüber will ich auch gar nicht weiter nachdenken, weil je mehr wir darüber reden und nachdenken, reproduzieren wir das ja. Also wenn wir uns ständig mit einem Thema beschäftigen, passiert ja damit irgendwas. Und wenn das immer die schlechten und negativen Themen und Schlagzeilen und so weiter sind, dann haben wir den Salat. Würden wir mehr über die positiven Dinge reden und immer nur über die positiven, reproduzieren wir die auch und dann läuft es auch besser. Also das ist so eine Grundhaltung, die ich habe. Und deswegen, ich weiß, dass wenn ich mir das Buch heute auch jetzt nochmal durchlesen würde, wieder Zeile für Zeile, würde ich sagen, boah, nee, also eigentlich kannst du es gerade neu veröffentlichen, hat sich ja nichts verändert. So mehr oder weniger kannst du noch ein Corona-Kapitel dazusetzen, aber es hat sich nicht wirklich viel getan in der Zeit. Ich glaube, Studien über Rückschritte gibt es genug. Über die möchte ich gar nicht reden. Ich denke, wir sollten uns auf das Positive konzentrieren. Ich glaube, das beantwortet deine Frage jetzt zwar nicht so richtig, aber.
Denk da viel drüber nach. Also zu Beginn der Staffel, ich glaube, das war im Mai letzten Jahres, habe ich beschlossen, also ich selber hatte so ein mulmiges Gefühl, dass es Rückschritte gibt hinsichtlich der Gleichberechtigung. Da habe ich mir gesagt, naja, das ist hier, ich bin ja hier keine Wissenschaftlerin, das ist subjektiv. Da hätte ich mal gern mehr Meinungen zu. Also habe ich angefangen, alle das zu fragen, alle meine Interviewpartnerinnen das zu fragen. Letztendlich muss ich das noch auswerten. Aber insgesamt ist es schon so eine Tendenz, dass man denkt, ja, es sind tatsächlich Rückschritte vorhanden. Und wie kann das eigentlich sein? Wobei, als ich dein Buch gelesen habe, es hatte sowas, ne, sowas Unausweichliches. Und es gab eh, fand ich, so eine Zeit, ne, vor ein paar Jahren, wo man dachte, klar, Diversity und ne, das ist unausweichlich, dass das total Sinn macht. Und deshalb bin ich, ja, also geradezu befremdet vor diesen Rückschritten und gebe dir aber vollkommen recht, dass man sich natürlich auch in seinem Narrativ auf das Positive konzentrieren muss, sonst macht man was zum Thema, also sonst macht man es größer, als es eigentlich sein müsste. So viel dazu.
Das ist aber genau der Punkt. Und na klar darf man die Rückschritte deswegen nicht ignorieren. Die Rückschritte sollten einen dazu motivieren, Dinge zu tun, von denen man ja weiß, dass sie funktionieren, weil wenn es ein Rückschritt ist, dann habe ich den Schritt ja schon mal nach vorne gemacht. Dann könnte ich mir ja herleiten, was funktioniert hat. Und wenn wir jetzt dazu übergehen würden und so rausposaunen an die richtigen Stellen, dass sie genau bestimmte Dinge nochmal wiederholen sollten, ohne parallel darüber zu reden, wie schlecht alles läuft und wie rückschrittlich, sondern einfach nochmal wieder stillschweigend einen Gang zurück und das nochmal machen und die Leute wieder in diese Richtung bringen. Das könnte, glaube ich, hilfreich sein. Ne? Man muss darüber ja deswegen nicht groß und breit reden in jedem Artikel, dass das alles so schlecht ist. Man könnte ja auch einfach nochmal gute Dinge nach vorne ziehen, die man weiß, die schon mal vor 10 Jahren funktioniert haben. Und man wiederholt die einfach. Ne? Und ich glaube, wenn man sich so das Weltgeschehen insgesamt anguckt und Politik in den Ländern und anderes Riesenthema, wo man jetzt sagen könnte, ja klar, wenn bestimmte Menschen mit bestimmten Haltungen halt immer mehr Öffentlichkeit bekommen, um es mal vorsichtig auszudrücken, und immer mehr wahrgenommen werden, dann reproduziert sich das natürlich. Und wenn ich ganz, ganz, ganz positiv drauf bin, dann sage ich mir manchmal, weißt du, das gab es schon immer. Das hat man nur vielleicht nicht so wahrgenommen, weil wir nicht so vernetzt waren und man nicht alles so schnell und überall gesehen hat. Also bestimmte Haltungen und Meinungen und Arten zu sein hat es immer gegeben. Ich hoffe immer, dass das in Masse nicht mehr geworden sind und die Gruppen noch klein genug sind. Aber ich sehe dann auch so und denke so, also irgendwie, nee, ist nicht. Ne? Also es ist zu viel in der Welt, was vielleicht nicht dem entspricht, was wir zwei jetzt gut fänden. Aber das ist ja dann auch immer die Frage, ne? Die größere Menge entscheidet. Und ich tue mich da sehr schwer, dann zu sagen, das eine ist ganz schlecht oder das andere ist ganz gut. Ohne jetzt mal auf ein Thema einzugehen, sondern so allgemein, bewusst auch so allgemein gesprochen. Ne? Es ist manchmal ja auch wichtig zu gucken, warum sind Menschen anders? Und was müssten wir vielleicht wiederholt tun, damit diese Menschen nicht so anders werden, wie es vielleicht gesellschaftlich eigentlich gar nicht passt oder zur Welt nicht passt, ne? Oder damit wir uns nicht morgen alle in die Luft jagen, so ungefähr. Ne? Oder müssen wir, das hat man ja auch schon immer wieder gesehen, eben doch als Gesellschaft so richtig schön auf den Boden aufschlagen, um dann wieder hochzukommen. Das war auch so ein Pandemie-Erkenntnis, so ein bisschen. Es muss einem wirklich echt schlecht gehen, damit man endlich mal anfängt, Dinge anders zu machen. Das ist total traurig. Das ist nicht, aber es ist, man sieht es immer wieder so häufig, dass es dann doch so läuft. Ne? Also das, die Erkenntnis, dass man etwas verändern könnte, ist da, aber dass man es wirklich verändert, kommt dann erst, wenn es gar nicht mehr anders geht. Also deswegen braucht es dann auch eine EU-Direktive, um mal zum Thema sanft zurückzuwandern. Ne? Es braucht dann quasi so eine Direktive, damit die Leute mal endlich fair bezahlen. Dabei wollen doch alle fair bezahlen. Ich habe noch kein einziges Mal ein Unternehmen erlebt oder ein Unternehmen mehr, Unternehmerin dann erlebt, die gesagt hätte, sie bezahlen absichtlich unfair. Habe ich noch nicht erlebt. Dann denke ich mal, wie kann denn das sein, dass dann so viel Gaps existieren und so viel da schräg läuft, wenn sie es doch alle gar nicht wollen.
Ja, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, in deinem Buch steht ja auch schon, dass grundsätzlich mögen Menschen gar keine Ungleichheit. Ne? Das ist so in uns tief verankert, dass wir mögen Fairness. Und trotzdem, die Zahl ist jetzt alt, also 5 Jahre alt, sagen irgendwie 84% der Deutschen, dass Männer und Frauen ungleich bezahlt werden. Aber ich ziehe noch mal eine Klammer, wahrscheinlich nicht in ihrem Unternehmen. So, jetzt frage ich mich, wie passt es denn alles zusammen, wenn so viele das denken, aber nicht von sich selbst und das irgendwie unfair finden und dann tut sich trotzdem nichts? Das leuchtet mir irgendwie nicht ein.
Also ich habe da so meine 2, 3, 7 Thesen, keine Ahnung, die, also ja, Menschen wollen ja gerne, also Ungleichheit ist schon in Ordnung, aber sie muss fair sein. Alle gleich wollen wir ja auch nicht. Wir sind ja auch nicht gleich so. Das heißt also, was wir favorisieren, ist faire Ungleichheit. Das ist so der Favorit. Und natürlich denke ich immer, natürlich denke ich nicht immer, aber ich höre es ja immer wieder, ne? Ja, also wo kommt denn dieser Gap her? Bei uns ist doch alles fein und das muss ja bei den anderen allen sein, so. Kann aber ja gar nicht stimmen. Also bei so einem großen Gap von 18% im Durchschnitt kann man sich jetzt mal kurz überlegen und reflektieren, um auf so einen Durchschnitt zu kommen mit minimalen Mathematikkenntnissen. Wenn man weiß, dass eine sehr große Anzahl von Menschen in einem niedrigen Lohnsegment unterwegs ist, wo also gar nicht viel Differenz sein kann, weil einfach beim Mindestlohn ist Mindestlohn, egal ob Mann oder Frau, mal platt gesagt. Und wenn es dann die niedrigen oder durchschnittlichsten unterm Durchschnitt Gehälter sind, dann sind das ja viele Menschen. Das heißt also, da ist ja gar nicht so her. Also wenn ich jetzt also auf diese 18% kommen will, wie groß müssen die Lücken dann in oberen Bereichen sein, damit ich auf so einen Durchschnitt komme? Man hat ja schon von den dreifachen Gehältern und so gehört zwischen 2 Positionen. Also das mal so dahingestellt. Jetzt kommt ein Unternehmer oder eine Unternehmerin auch gerne, die dann sagt, nee, aber bei uns ist alles in Ordnung. Nein, 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 also das muss bei den anderen sein. Bei uns wird fair bezahlt. Das Spannende ist, und das ist auch ein Grund, warum wir Fair Pay Innovation Lab heißen und nicht Equal Pay. Wenn du mit Menschen über Fairness redest und über Fair Pay, dann fangen wir nachzudenken, ja, was ist denn das überhaupt? Weil du und ich werden schon unterschiedliche Gedanken zu Fairness haben und unterschiedliche Dinge fair oder unfair finden. Da sind wir uns 100% nicht einig. Da gibt es immer irgendwo, würden wir was finden. Und das ist bei allen Menschen so. Und das ist der Punkt, an dem die eben dann auch anfangen und überlegen und denken, ach nee, also vielleicht, also wenn ich jetzt doch nochmal genau nachdenke, naja, so ganz 100% ist es bei uns wahrscheinlich doch nicht. Ne? Also da kommt bei Equal Pay sagen dir alle sofort, habe ich, kein Problem. Bei Fair Pay nicht. Bei Fair Pay fangen sie an zu grübeln und denken, naja, da könnte doch was sein. Ein Grund, warum wir dieses Wort sehr bewusst gewählt haben. Und ich freue mich, dass ich überall auch immer mehr höre. Es wird immer wieder von Fair Pay, Equal Pay höre ich nicht mehr so häufig. Ist gut, weil das führt dazu, dass ich nachdenke. Und dann stellen die Unternehmen fest, wenn sie eine anständige Analyse ihrer Lohndaten machen, dass sie tatsächlich Lohnlücken haben. Das Gute ist, sie sind meistens überrascht, dass die kleiner sind, als sie dachten. Und das ist jetzt in sich wieder ziemlich spannend, wenn du dir überlegst, was du auch gerade so gesagt hast. Also einerseits denkt man, da ist nichts, ne, so, und man möchte ja so. Dann hat man aber Angst davor, eine Analyse zu machen. Also ich würde wirklich sagen Angst, vielleicht auch nur Respekt, aber viele machen es ja nicht. Jetzt mache ich die Analyse und denke schon, boah, was wird da wohl rauskommen? Und dann kriege ich eine Zahl, die zwar vielleicht 3% oder was auch immer ist, aber die nicht so schlecht ist, wie ich dachte, dass sie sein könnte. Das heißt also, viele laufen wirklich mit Scheuklappen rum und deswegen passiert dann da eben auch nichts, weil sie ahnen, dass es da was gibt und nicht hingucken.
Mhm.
Und das ist so die misslichste aller Lagen, glaube ich. Deswegen verändert sich dann da auch nichts und deswegen dauert das auch alles so lange, weil das so weggedrückt wird über diese Scheuklappen. Warum wird es gemacht? Weil der Respekt so groß ist, was zu finden, was ich nicht erklären kann. Weil sie nämlich im Inneren alle sehr genau wissen und deswegen denken auch diese über 80%, dass das eben existiert mit den Lücken. Im Inneren wissen sie es. Im Inneren wissen sie, dass sie schon mal in einer Situation waren, wo sie vielleicht jemanden eingestellt haben und der Person doch noch einen kleinen Aufschlag gegeben haben bei Einstellung, weil da was ich nicht gesprochen wurde. Also an irgendeine Situation erinnern die sich, wo sie denken, na, das war vielleicht nicht so ganz so fair. Und das ist, wird dann so weich gedacht, weich im Sinne von Fairness, weichen Gedanken erstmal. Aber in den harten Zahlen hinterher kommen die Lücken dann eben zutage. Und damit sind sie dann konfrontiert. Und ich glaube, das versuche ich vielen auch immer jetzt zu sagen. Also wenn die Gesetze, EU und dann Länder und so weiter kommen, die Transparenz wirklich einfordern mit klaren Zahlen, die da rausgehen sollen, dann ist manches schwer zu erklären am Anfang. Also Unternehmen würden sich viel leichter tun, wenn die jetzt sofort, gestern, anfangen, sich das anzuschauen und Veränderungen vornehmen können, bevor sie darüber reden müssen. Weil einfach das, es bringt ja auch nichts, wenn meine Beschäftigten jetzt morgen in der Zeitung lesen, dass wir einen großen Gap haben und dann da Revolte entsteht, das bringt mir ja nichts. Ich würde es ja gerne ändern. Ich sollte es aber zu einem Zeitpunkt ändern, wo ich vielleicht selber auch steuern kann, wie ich das kommuniziere, wie ich also auch die, ich will mal sagen, Fehler oder nicht so ganz genialen Schritte der Vergangenheit erkläre und auch erkläre, vieles hat historische Gründe zum Teil, Entstehung, entstanden, historisch, dann kann ich jetzt sagen, jetzt, heute gefällt mir das nicht mehr. Damals war es aber vielleicht in Ordnung, aber heute ist es eben anders. Also mache ich jetzt Veränderungen und wenn ich darüber rede, dann nehme ich die Beschäftigten mit, ändere meine Lohnlücken. Also dann bin ich in einer positiven, dann habe ich aus etwas, was negativ ist, weil das Ergebnis ja grundsätzlich schlecht ist, aber was Positives gemacht und verändere es und nehme alle mit. Ja, das wäre eigentlich optimal.
Also dein Buch geht ja über viele Facetten und ein Beispiel ist mir sozusagen hängen geblieben oder fand ich ganz, ganz spannend und zwar auch Maßnahmen zur Erreichung der Gleichberechtigung. Zum Beispiel hast du beschrieben, dass in Großbritannien so klischeehafte Werbung verboten ist. Also dass es da so ein Gremium gibt und die sich dann Stereotypen anschauen. Und wenn die Werbung irgendwie zu sehr ja geschlechterdiskriminierend ist, dass das tatsächlich verboten wird. Davon hatte ich noch nie gehört und ich habe mich gefragt, also hat das den gewünschten Effekt? Ist das da, wo wir ansetzen müssen? Und ist das in Deutschland vorstellbar?
Ich glaube, dass die das nicht mehr machen jetzt. Ich glaube, die hat sich verändert. Die Stevie heißt sie von Pink Stinks, eine Kampagne in Deutschland, die im Grunde sowas gemacht haben. Ne? Da konntest du also einsenden, auch Werbeplakate, die du gesehen hast, die nicht in Ordnung sind. Und dann haben die da Preise in Gänsefüßchen vergeben für das, was so gar nicht geht und so. Ne? Also sowas wird schon gemacht. Ich glaube, das hilft sehr. Es gibt ein tolles Buch von der Iris Bonnet, What Works, ist schon ein paar Tage älter. Und da geht es um viel auch eben um Nudging, Behavioral Science, also verhaltensgesteuert, also über Verhaltensänderung herbeirufen über Designveränderung, so. Also wie machst du Design, Behavioral Design, Verhaltensdesign? Und da geht es dann um diese Rollenbilder und solche Sachen. Und es führt genau zu dieser Werbung und das funktioniert. Ein schönes Beispiel, was so nichts mit unserem Thema zu tun hat, aber dafür umso schöner, glaube ich, kleben bleibt teilweise, ist auch, warum haben in Hotels, da kriegst du diese Karte und dann musst du die in diesen Schlitz stecken und nur dann hast du Strom. Und wenn du rausgehst, musst du die natürlich mitnehmen, weil sonst kommst du ja nicht wieder rein, also ziehst du sie raus und gehst raus. Behavioral Design. Du verhältst dich, du musst ein Verhalten an den Tag legen, was dazu führt, dass kein Strom verbraucht wird in der Zeit, wo du nicht im Raum bist, weil du ja sonst die Lichter einfach alle angelassen hättest im Hotelzimmer. Also das heißt, dass Dinge am Design gemacht werden, damit du dein Verhalten veränderst, positiv. Sie sprach auch über ein Beispiel, wie in der Harvard University auch mal ein paar Frauen an die Wände zu hängen und nicht nur Männer. Und da ging es dann um die Professoren und so weiter. Also es sind Vorbilder, es ist genau das, das Gleiche. Also es muss jetzt nicht die hässliche, das Beispiel der Werbung sein, die unpassend ist, wie du gerade ja richtig sagst, sondern einfach mal, ich schwanke wieder, du merkst es zum Positiven. Ne? Wie können wir Dinge zeigen, die gut sind als Vorbilder und das wirkt. Und das wirkt eben unbewusst. Also in ihrem Buch kann man das sehr, sehr schön nachlesen, dass genau das eben funktioniert. Und das kann man natürlich in jedem Bereich anwenden. Man muss sich dann die richtigen Methoden und Beispiele oder Dinge raussuchen, wie man es macht. Aber es funktioniert im Alltag an so, so vielen Stellen, dass man ja eben über Design steuert, was der Mensch tun soll. Und vorzugsweise sollte das natürlich nur positiv genutzt werden. Aber wenn man sich die Medien anschaut, die Presse, was man liest, was in Social Media gepostet wird, wie die Bilder sind, wie die Headlines sind, dann merkst du ja sehr schnell manchmal, dass dich das da in bestimmte Richtungen steuert und du denen dann für vielleicht folgst. Und jetzt kann man sich überlegen, manche Leute können das sehr, sehr gut und vielleicht auch gerade in eine Richtung, die uns überhaupt gar nicht gefällt. Aber die können es eben. Ne? Und die Frage ist dann immer, warum können wir das nicht vielleicht auch mal da nutzen, wo im Bereich Geschlechtergerechtigkeit, im Bereich Lohnlücken, in diesem ganzen Bereich. Ne? Es sind Tools. Es ist eben, ich habe manchmal das Gefühl, dass in bestimmten Bereichen wie diesen diese Tools irgendwie nicht angewendet werden. Und ich frage mich immer, warum. Ne? Also ich habe auch schon mal mit welchen gesprochen, die sagten, ja, wenn man so über Wortwahl, also wenn man jetzt über die Art, wie man Dinge kommuniziert, solche etwas verändern möchte, das sei ja nicht ganz korrekt, habe ich mir mal erklären lassen von jemandem. Da habe ich gesagt, warum ist das jetzt nicht korrekt? Also es ist doch nicht, die Methode ist doch nicht falsch, sondern wie ich sie anwende, ist im Zweifel falsch. Also für was ich sie anwende. Aber die Methode als solches ist doch nicht schlecht, wenn ich weiß, dass das funktioniert und ich das damit nutzen kann. Also das ist, glaube ich, so. Ich glaube, dass es manchmal bei unseren Themen nicht verwendet wird, weil da vielleicht mehr Menschen sind, die denken, dass die Methode als solches nicht in Ordnung ist.
Ja, da gibt es bestimmt eine Hemmschwelle vor dem Hintergrund, dass man denken könnte, dass es manipulativ ist. Und manipulativ zu sein, ist per se sozusagen was Schlechtes. Und deshalb überlässt man das Feld dann doch den anderen.
Und das ist nicht gut.
Zum Schluss würde ich gerne nochmal zum Thema der Staffel kommen, und zwar Krise. Was bedeutet für dich Krise? Befinden wir uns in einer Krise? Reden wir diese Krise herbei? Thema hatten wir auch schon vorhin angerissen. Und was macht dir Sorge?
Meine positive Blase verlassen, meine ich. Ich habe ja mich verändert insofern, dass ich jetzt nicht mehr in Berlin lebe, dass ich auch gar nicht mehr in Deutschland lebe, sondern wieder auf Teneriffa lebe, wo ich allerdings ja auch aufgewachsen bin. Also es ist jetzt nicht so ganz artfremder Sprung oder so. Aber das hat auch alles was damit zu tun, ich fühle mich hier wohler. Also es gibt ganz viele positive Gründe, warum. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es auch negative Treiber gab. Also das fing in der Pandemie an und das geht politisch weiter mit vielen Dingen, die da so passieren, wo ich so denke, ist das jetzt eine globale Krise? Jein, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass wir da in Richtungen steuern, die mittlerweile einfach, es sind zu viele, die in eine Richtung gehen, die mir nicht gefällt, ohne die jetzt beschreiben zu wollen, weil jeder, der hier reinhört, kann sich da ihr oder sein eigenes Bild dann auch zu machen oder wird es im Kopf haben. Und ich glaube, die Frage ist, was tut man dann damit? Ich kann es nicht ändern, also ich habe mich auf mein Thema jetzt fokussiert und bin da ganz stur und denke mir, ich mache hier faire Bezahlung, ich blende da manches aus, im Sinne von, da will ich mich nicht engagieren, aber ich glaube, allein das zeigt schon, auf meine eigene Person bezogen, dadurch, dass ich mich damit nicht beschäftigen möchte und dann auch noch weggehe an einen Ort, der vielleicht auch eine Krise hat, eine ganz andere wieder oder so, aber trotzdem diesen Schritt dann mache, dass dadurch eindeutig wird, dass ich wohl eine Meinung dazu habe, dass es da eine gibt. Das habe ich mal versucht zu erklären. Ja, genau. Was habe ich gerade gemacht? Ich habe beim Reden versucht zu überlegen, wie ich das selber sehe, sozusagen, weil ich da sonst eher nicht drüber nachdenke.
Also wenn ich zusammenfassen darf, als Optimistin siehst du keine Krise, aber wenn du dir dein eigenes Leben anschaust, dann haben wir schon eine Krise, sonst hättest du ja nicht so gehandelt, wie du gehandelt hast.
Genau, ja genau. Also ich habe Schritte unternommen oder ich tue Dinge, ne, die ich jetzt aber positiv natürlich betrachte und sehe und die ja für mich auch positiv sind. Und dadurch ist eindeutig, dass, genau, da wohl doch eine Krise ist. Ja, nee, die ist schon da. Es ist, was habe ich vorhin irgendwann gesagt? Wir müssen wohl erst am Boden aufschlagen, bevor wir uns verändern. Das ist ja keine sehr positive Haltung. Aber die habe ich durchaus immer wieder, wo ich so denke, boah, ey, muss denn das sein? Muss denn jetzt wirklich durch die Wand rennen, bevor du merkst, dass die da ist, so ungefähr? Also, so, oder es gibt einfach, glaube ich, auch viele Dinge, die wir nicht aus der Vergangenheit lernen können. Als Mensch schon nicht. Also ich muss mir den Finger als Kind selber verbrennen, um es zu kapieren. Ne? Es geht damit schon los. Nur zu hören, dass das wehtut, reicht nicht. Ich muss es spüren. Und wenn ich das jetzt von einem Kind auf die Gesamtgesellschaft übertrage, dann muss wahrscheinlich eben auch die Gesellschaft als Gesamtes bestimmte Erfahrungen leider doch auch mal wieder machen in einer kleineren, größeren Form, um das zu verstehen, weil bestimmte Kriege oder Dinge einfach im eigenen, nicht nur in der eigenen Einzelperson, sondern in der Gruppe nicht da sind. Ich glaube, immer nur historisch erinnern ist zwar eine Methode, aber vielleicht nicht immer ausreichend. Weil du glaubst es nicht zwingend immer. Da kann man schon wieder eine Parallele zum Pay Gap und den Angestellten. Wenn der Chef sagt, wir haben keine Lücke, heißt das ja nicht, dass das alle Angestellten glauben. Sondern dann möchten sie im Zweifel einen Beweis. Und wie bringe ich den denn jetzt da? Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, woran es dann vielleicht an manchen Enden krankt. Ne? Du kannst es nicht nur durch beibringen und herbeireden und dann im Zweifel auch wieder totschweigen oder mit manchen gar nicht reden wollen. Das bringt es dann nicht. Also da bauen sich dann so Kommunikationslöcher fast schon ja auch auf, die man so manchmal wahrnehmen kann, wo man denkt, das wird nicht funktionieren. Und dann laufen eben manche einfach wirklich in die Wand rein, bevor sie merken, dass sie da ist. Oder wählen gegen ihre eigene Überzeugung. Das war doch auch vor 4, 8 Jahren, wann auch immer, gab es doch auch mal dieses, wer wählt wen? Jetzt mal egal, welche Partei, aber ich wähle aus Protest wen anders. Warum wähle ich denn aus Protest etwas, das ich gar nicht haben will? Also ich meine, das erscheint mir sowas von unlogisch, ne? Aber warum macht ein Mensch das?
Also scheint so, als müsste irgendwie jede Generation die eigenen Fehler machen, um die wirklich zu lernen. Und das könnte man Wissen gar nicht so transportieren. Also für die Statistik beziehungsweise für meine Bilanz muss ich jetzt trotzdem nochmal fragen, vorletzte Frage. Beobachtest du denn jetzt weltweit Fortschritte oder Rückschritte hinsichtlich der Gleichberechtigung?
Bezogen auf das, was ich sehe, Fortschritte. Wenn ich jetzt wirklich überlege, was ich sehe, ne, ich kann ja nur beurteilen, was ich sehe. Das ist ja jetzt keine Statistik, dass man jetzt alle Länder verglichen hätte oder so, sondern die ich sehe, da wo ich sehe, dass Bewegung ist, ist die Bewegung besser und schneller. Also mal auch bezogen auf ein einzelnes Unternehmen, was ich vor 5 Jahren gesprochen hätte oder heute spreche, ist die Aktivität, was zu machen und so größer und das Engagement auch. Ne? Das ist jetzt aber keine Statistik dazu, wie viele Unternehmen. Ich bleibe positiv.
Ich verstehe, wie du zu deiner positiven Bilanz kommst, wenn du an diesem Thema dranbleibst und sich da immer mehr tut. Denn es ist ja auch ein Aspekt, der ja auch relevant ist. Als Optimistin, mit einer Optimistin sprechend, worauf freust du dich denn in diesem Jahr?
Ha! Viel, viel mehr dieser Fortschritte und viel, viel mehr Unternehmen, weil das einfach so einen Spaß macht zu sehen, wie sie sich dann verändern. Ne? Also wir haben wirklich, bezogen jetzt mal aufs FPI und die Unternehmen mit diesen 105 jetzt nochmal in sehr kurzer Zeit einen großen Schritt dann hingelegt, also eine große Verdreifachung quasi in einem Jahr. Und wenn das so weitergeht, diese Vielfalt an Möglichkeiten, wie ein Unternehmen seine Pay Gaps schließt, die multipliziert sich und die erlebe ich und mit denen darf ich ständig reden, ne? Und das macht mir wahnsinnigen Spaß. Und ja, das hörst du schon an meiner Stimme oder siehst es du jetzt ja sogar in meinem Gesicht. Darauf freue ich mich wirklich.
Sehr schön. Schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank für den Austausch. Es war sehr interessant.
Musik.